HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Schönen guten Abend.
In Belarus und durch Belarus findet eine staatlich organisierte, zumindest unterstützte Schleusertätigkeit statt.
Hier geht es einzig und allein darum, dass die Regierung zeigen will, wie hart sie ist.
Weißrusslands Diktator nutze die Flüchtlinge für einen verdeckten Krieg. Lukaschenko wird auch weiter die internationalen Vereinbarungen verletzen. Und wir rechnen damit, dass er neue Maßnahmen ergreift, um uns zu destabilisieren.
Um dieses Regime in die Schranke zu weisen, das kostet auch ein wenig Opfer von der westlichen Seite.
Ja, wir müssen nach dieser kaltschnäuzigen Aktion einer staatlichen Luftpiraterie die Daumenschrauben eindeutig anziehen.
Wir zeigen ganz klar, dass Stalinismus und Staatsterror keinen Platz mehr haben im 21. Jahrhundert.
Belarus missbraucht Geflüchtete als Waffe gegen den Westen. In ihrer Empörung sind sich alle ganz schnell einig. Von einem Despoten darf man sich nicht erpressen lassen, fordert zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Man muss Lukaschenko die Stirn bieten. Ja, okay, aber wie? Spätestens hier beginnt nun die große Ratlosigkeit. Mit welchen Mitteln kann das demokratische Europa auf die aggressive belarussische Politik reagieren? Die letzte Diktatur in Europa. Der Flug von Frankfurt nach Minsk dauert ungefähr so lange wie der Flug nach Mallorca. Also Belarus ist nicht weit weg von uns. Was dort geschieht, darf uns nicht egal sein. Letztes Jahr im August gab es nach der offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahl massive Proteste und das Regime hat sie brutal niedergeschlagen. Lukaschenko verfolgt seine Kritiker mit allen erdenklichen Mitteln, ohne sich um das internationale Recht zu scheren. Sogar ein Flugzeug von Ryanair wurde vom Kurs abgedrängt und zur Landung gezwungen, um einen kritischen Blogger zu ergreifen. Jetzt nun instrumentalisiert Lukaschenko die Not von Geflüchteten, um die EU unter Druck zu setzen, als Rache für die Sanktionen gegen sein Regime. Migration als Machtspiel, wie Lukaschenko die EU vorführt, das ist unser Thema heute. Etwa 5.500 Geflüchtete sind inzwischen von Belarus über Polen nach Sachsen und Brandenburg gekommen. Also mit der Dimension des Jahres 2015 ist das noch lange nicht vergleichbar, aber die Nervosität ist groß. Die Macht der Bilder erzeugt Ängste. Und wir wollen heute mal fragen, wie man damit umgehen sollte. Wie also ist die Lage gerade im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen? Jan Palokat hat das für uns recherchiert.
Entlang der über 400 Kilometer langen Grenze, innerhalb des 3 Kilometer breiten de facto Sperrstreifens, inmitten uralter Wälder und Sümpfe leben nur relativ wenige Menschen, aber doch genug, um nach außen zu tragen, was dort geschieht. Wir erreichen Dorota aus dem Dorf Białowieża am Telefon. Ich kann nur sagen, dass es schrecklich ist, wenn ich durch unseren Ort gehe, sehe ich viel Armee, Polizei, ansonsten ist es menschenleer. Ich habe keinen Krieg erlebt. Aber so stelle ich ihn mir vor. Dorota lebt wie viele hier vom Tourismus und ist nun arbeitslos. Der polnische Staat hilft Unternehmen, die wegen des Ausnahmezustands schließen mussten. Aber ich will keine Almosen, sagt Dorota, ich will arbeiten. Zur Angst um die eigene Zukunft aber gesellt sich Sorge um die Fremden, die sich in den Wäldern ringsum verstecken, auf der Hut vor den Behörden und auf der Suche nach einem Weg in den Westen. Ich habe meine Strecke gleich am Naturpark und werde zweimal täglich von Polizei und Grenzschutz überprüft, ob ich nicht irgendwelche Flüchtlinge im Koffer habe. Ich lächle dann und sage nein, aber manchmal denke ich, was wäre, wenn? Ich würde am liebsten welche irgendwo hinfahren, ihnen Essen geben und was zum Anziehen. Anders als 2015, als Migration ein fernes Medienthema war, sind die Menschen diesmal nicht abstrakt. Grenzlandbewohner Mirosław Miniszewski sagte dem Internetsender Radio Nowy Świat: Ich benutze das Wort Flüchtling nicht mehr, denn die fliehen nicht, die sind einfach hier, es sind Menschen. Und wenn ich in den Wald gehe und dort einen Mann mit dünnem Pullover treffe, der dort seit 3 Tagen herumläuft und schreit, wenn er mich sieht, weil er Angst hat. Und der, wenn ich sage, dass er bei mir sicher ist, mich umarmt und 20 Minuten lang weint, dann habe ich so etwas noch nie erlebt. Den Menschen im Grenzland ist bewusst, dass das Regime im benachbarten Belarus seine Hände bei alledem im Spiel hat. Aber wer mit dem konkreten Los dieser Menschen konfrontiert ist, belässt es nicht dabei. Violita aus dem Örtchen Stare Maschewo. Das ist ein hybrider Krieg. Und was die auf der anderen Seite machen, ist schlimm. Aber es kommt auch die Frage auf, ob wir uns auch so schrecklich verhalten sollten. Nur ein paar hundert Meter sind es von ihrem Dorf bis zur Grenze. Migranten hätten bereits an die Tür geklopft. Sie habe sie versorgt mit warmen Socken, Essen, Wasser und dann als gesetzestreue Bürgerin den Grenzschutz informiert, mit klammem Gefühl. Denn üblicherweise werden die Menschen dann zurückgewiesen, wie das Aussetzen ganzer Familien an der Grenzlinie im Wald offiziell heißt. Ich will dann weinen, nur das. Ich will weinen, denn ich weiß, dass es so ist und genau deswegen weine ich. Jacek Tacik vom Privatsender TVN lernte in einem jordanischen Flüchtlingslager Hamza kennen, einen Syrer. Nach 8 Jahren beschloss Hamza, nach Deutschland zu gehen. Nun steckt er fest an der Grenze. 3-mal wurde er von einem ins andere Land hin und her gedrängt, erzählte er seinem polnischen Bekannten. Der Sender strahlte dieses Telefongespräch aus. Kein Wasser, kein Essen. Ich glaube, ich habe seit 24 Stunden keinen Schluck getrunken. Ich will hier nicht sterben, Jacek. Ich will hier nicht sterben. Es ist eine Art Spiel zwischen der belarussischen und polnischen Seite. 10 Kilometer vor der Grenze steht der Rettungswagen der Organisation Ärzte an der Grenze, voll ausgestattet mit Geräten und lebensrettenden Medikamenten. Doch der polnische Grenzschutz lässt die Freiwilligen nicht vor.
Die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Also hier geht es um Geflüchtete aus Afghanistan, Pakistan und anderer Länder, die Lukaschenko gezielt einfliegen lässt, um sie über die Grenze nach Europa zu schicken. Wie aber geht es denn den Einheimischen in Belarus heute? Mehr als ein Jahr nach der gefälschten Präsidentschaftswahl hört man wenig von der Opposition und das hat eben auch seine Gründe. Es gibt aber eine eindrucksvolle Dokumentation, die hat den Titel Courage und wurde gedreht von Alexei Paloyan. Er hat in Kassel studiert, morgen bekommt er den hessischen Filmpreis für seine Dokumentation. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Ja, schönen Abend. Vielen, vielen Dank.
Sie sind in den letzten Jahren immer wieder in Ihrer alten Heimat gewesen für die Dreharbeiten. Sie waren ganz dicht dran an den Protesten. Man sieht erst eine Phase der Euphorie, dann die Gewalt, mit der die Proteste niedergeschlagen wurde. Das alles sehr dicht mit der Kamera. Wie haben Sie das alles gedreht? War das nicht sehr gefährlich mit der Kamera in der Menschenmenge? Da fliegt man doch auf.
Ja, das war sehr gefährlich. Natürlich waren wir nicht naiv und romantisch. Wir haben uns vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Das bedeutet, in so einer Protestbewegung zu drehen, das bedeutet, man muss Gasmasken haben, bestimmte Schutzwesten und man fühlt sich eigentlich zu Hause nicht wie ein normaler Bürger. Man fühlt sich, als ob man mit in einem Krieg ist. Und 2 Wochen vor dem Anfang der Dreharbeiten haben wir einfach die Berichte gelesen von Reporteuren, die im Syrien oder im Afghanistan gedreht haben. Und wenn mir noch jemand das vor 2, 3 Jahren gesagt hätte, dass ich zu Hause in meiner Heimat in solchen Umständen drehen würde, hätte ich mir vielleicht das nicht geglaubt. Mhm. Aber wie schnell das ändern kann.
Und wie haben Sie dann überhaupt geschafft, das Material rauszubekommen aus dem Land? Das wurde doch bestimmt auch kontrolliert bei der Ausreise.
Wir haben kompletten August gedreht. Wir haben gedreht fast jeden Tag. Das war der heißeste Zeit von Protestbewegung. Ich habe ziemlich schnell verstanden, dass diese Paz-Situation, die immer noch ist, wird sich Ende August und Anfang September nicht lösen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, die Materialien, die ich schon hatte, die ich schon irgendwie geschafft habe zu drehen und nicht festgenommen zu werden, schnell ins in Sicherheit zu bringen. Und dann habe ich 2. September aus Minsk nach Deutschland geflogen. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht kontrolliert wurden, nur weil die ganze Sicherheitsapparat, die ganze Miliz sehr stark mit den Demonstranten auf der Straße beschäftigt wurden. Und das war unsere Rettung, dass wir genau, dass ich einen genauen Punkt getroffen hat, wann muss man das Land verlassen.
Sie begleiten in der Dokumentation 3 freie Schauspieler, die reden auch sehr offen über ihre Ängste. Die Dokumentation ist auch auf der Berlinale gezeigt worden. Wie geht es denn den Protagonisten aus der Doku inzwischen? Die kennt man doch jetzt in Belarus.
Ja, man konnte diese Schauspieler aus dem Dokumentarfilm schon länger noch vor dem Film. Das ist auch Menschen, die schon mal diesen bekannt. Mittlerweile sind die alle 3 in Kiew im Exil. Denis und Pavel, zwei männliche Protagonisten, wurden in einem Musikkonzert im Februar festgenommen und sie haben 15 Tage Haft bekommen. Und nach Freilassung haben die beiden Entscheidungen getroffen, dass sie Land verlassen und nach Kiew reisen und sind immer noch dort in Kiew. Das dritte Protagonist, der Marina, die hat Entscheidung getroffen, endlich aus Minsk nach Belarus aus Minsk nach Kiew zu reisen, direkt nach der Flugzeugentführung von Ryanair-Maschine im Mai. Das war tatsächlich letzte Flugzeug noch aus Minsk nach Kiew flog und sie hat, glaube ich, innerhalb von 3 Stunden Entscheidung getroffen, das zu machen und mit ihr Ehemann und Sohn Land verlassen.
Ich fand eine Frau. Bitte schön.
Das einzige Person aus unserem Filmteam, der noch im Land ist, das ist die Kamerafrau. Und das ist ihre bewusste Entscheidung, im Land zu bleiben. Und ja.
Ich fand eine Szene beeindruckend, eben mit Marina, die Sie gerade erwähnt haben. Die macht sich dann Sorgen um ihr Kind und sie diskutiert, wenn wir weiter demonstrieren, dann werden wir verhaftet und unser Kind wächst ohne die Eltern auf. Wenn wir aufhören, dann ändert sich nichts an der Zukunft unseres Kindes. Ist das typisch für das Dilemma der jungen Generation in Belarus?
Wissen Sie, mittlerweile schon. Mittlerweile leider schon, weil da muss man ehrlich sein und sagen, das Regime hat geschafft, diese liberale Vitrine zu bauen und diese Vitrine sehr schön nach Westeuropa zu verkaufen. Und dieser, sage ich, liberale Zeit, letzte 5-6 Jahren, haben Menschen blind gemacht. Und Menschen haben sich irgendwie an dieser Situation und diese Umstände, die man im autoritären Land wie Belarus lebt, irgendwie angepasst. Und das stand nicht mehr nie in Frage. Ja? Und als 2020 im August diese ganze liberale Vitrine zerbrochen hat und der wahre Gesicht von diesem Regime und dieser Tyrannei gezeigt hat, kam dieses Dilemma, die Sie erwähnt haben, wieder sehr stark im Köpfe von hunderttausenden Menschen wieder da. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, was auch in meinem Film als eine klare Aussage kommt, dass dieser Protest, dass im Land seit 90er Jahren eigentlich dieser Protest immer noch da ist, er kam wieder. Ja. Die Menschen haben sich nie irgendwie geeinigt, dass die einfach still bleiben. Die haben immer protestiert. Natürlich jetzt letztes Jahr hat einfach komplett andere Dimensionen, dass es komplett breitere Massen von Menschen erreicht.
Der Film Courage wurde auf der Berlinale schon gelobt. Morgen bekommt er den Hessischen Filmpreis in der Kategorie Newcomer. Und Sie werden ihn sogar international zeigen können, im EU-Parlament und sogar in Los Angeles werden Sie ihn vorführen. Welche Wirkung erhoffen Sie sich noch von Ihrem Film?
Also sehr klare Wirkung sehe ich schon, wenn ich auf der internationalen Filmfestival das zeige. Ob das Deutschland ist, ob das Litauen ist, ob das Schweiz ist. Die internationalen Zuschauer weinen sogar nach dem Film. Und welche Wirkung ich hoffe, teilweise denke ich, dass vor dem Film, wenn ich mit Zuschauern spreche, dass diese Menschen, obwohl sie denken, dass die ganze katastrophale Situation im Land verstehen, nach dem Film kommen sie zu mir und sagen, ich dachte, ich habe damals schon gewusst, nein, jetzt verstehe ich viel, 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 wie ernst das Ganze ist. Ja? Und welche Wirkung erhoffe ich? Ich hoffe, dass die Menschen in Belarus wirklich jetzt Unterstützung bekommen. Ja, es kommt sehr viel Solidarität, auch durch Sanktionen, auch durch Unterstützung. Aber das Thema geht immer verloren. Wir leben in so einer Zeit, dass immer wieder kommen neue Kriegssituationen in andere Länder und dieses Thema geht immer verloren. Aber wie Belarus ist aus Frankfurt 1,5 Stunden Flugzeit entfernt, wie nah und wie weit es gleichzeitig ist. Deswegen, welche Wirkung erhoffe ich? Ich erhoffe, dass dieses Thema einfach präsent bleibt. Und wissen Sie, es ist wie ein Tumor dieser politischen Krise in Belarus. Es ist ein Tumor auf einer europäischen Mappe. Das muss irgendwie gelöst werden. Seit 27 Jahren wächst dieser Tumor und das muss irgendwie zum Operation kommen.
Das war der Filmemacher Alexei Paloyan. Herzlichen Dank. Alle rufen, es muss etwas geschehen, so kann es nicht weitergehen, aber irgendwie ändert sich ja dann doch nichts. Diese Situation erinnert uns an eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll aus dem Jahr 1954 und die beginnt so.
Zu den merkwürdigsten Abschnitten meines Lebens gehört wohl der, den ich als Angestellter in Alfred Wunsiedels Fabrik zubrachte. Von Natur bin ich mehr dem Nachdenken und dem Nichtstun zugeneigt als der Arbeit. Doch hin und wieder zwingen mich anhaltende finanzielle Schwierigkeiten, denn Nachdenken bringt so wenig ein wie Nichtstun, eine sogenannte Stelle anzunehmen. Wieder einmal auf einem solchen Tiefpunkt angekommen, vertraute ich mich der Arbeitsvermittlung an und wurde mit 7 anderen Leidensgenossen in Wunsiedels Fabrik geschickt, wo wir einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollten. So wurde ich als Erster in den Prüfungsraum geführt, wo auf reizenden Tischen die Fragebogen bereit lagen. Erste Frage. Halten Sie es für richtig, dass der Mensch nur 2 Arme, 2 Beine, Augen und Ohren hat? Hier erntete ich zum ersten Mal die Früchte meiner Nachdenklichkeit und schrieb ohne Zögern hin, selbst 4 Arme, Beine, Ohren würden meinem Tatendrang nicht genügen. Die Ausstattung des Menschen ist kümmerlich. Zweite Frage. Wie viele Telefone können Sie gleichzeitig bedienen? Auch hier war die Antwort so leicht wie die Lösung einer Gleichung ersten Grades. Wenn es nur 7 Telefone sind, schrieb ich, werde ich ungeduldig. Erst bei 9 fühle ich mich vollkommen ausgelastet. Dritte Frage. Was machen Sie nach Feierabend? Meine Antwort. Ich kenne das Wort Feierabend nicht mehr. An meinem 15. Geburtstag strich ich es aus meinem Vokabular. Denn am Anfang war die Tat.
Na dann, tu was, Heinrich Böll, es wird etwas geschehen und das wird es auch, fragt sich nur was. Wir hören gleich, wie es weitergeht. HR2 Kultur, der Tag. Migration als Machtspiel, wie Lukaschenko die EU vorführt. Schauen wir nach Berlin, auch da will man etwas tun, unbedingt. Die Bundesregierung hat die Bilder aus dem Jahr 2015 noch im Kopf. Klar, damit ist die jetzige Situation nicht vergleichbar, aber man will sich auf keinen Fall Untätigkeit vorwerfen lassen. Und so ging gestern auch Innenminister Horst Seehofer vor die Presse. André Seifert hat sich das angehört.
Einer Grenzschließung zu Polen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Absage erteilt. Stattdessen will er enger mit Polen zusammenarbeiten, um die Lage an der deutsch-polnischen Grenze in den Griff zu bekommen. Laut Seehofer seien mehr gemeinsame Patrouillen geplant. Das habe er der polnischen Regierung so vorgeschlagen.
Diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren, aber auch mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit diesen Migrationsströmen stehen, aufzudecken, zum Beispiel Schleuser dingfest zu machen.
Die Schließung der grünen Grenze sei im Innenministerium kein Thema gewesen. Sie wäre rechtlich auch sehr fragwürdig, so Seehofer. Der Bundesinnenminister legte zugleich neue Zahlen vor. Die Bundespolizei griff demnach an der Grenze zu Polen bislang über 5.700 Migranten auf, unter anderem mit Visa- und Einreisestempeln von Belarus. Allein am Montag kamen knapp 1.000 Flüchtlinge über die Grenze. Seehofer sagte, angesichts dessen würden sich viele in der Bundesrepublik an die Flüchtlingskrise von 2015 erinnert fühlen. Doch so weit sei es noch nicht.
Es gibt keinen Vergleich zu 2015 und auf absehbare Zeit auch. Aber 1.000 Leute am Tag, können Sie selber ausrechnen, was das im Monat bedeutet. Und aus den 1.000 können dann sehr schnell 1.500 und 2.000 werden.
Tatsächlich geht Seehofer davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Wochen noch steigen könnte. Seinem Ministerium lägen Informationen vor, wonach Belarus den Druck noch erhöhen könnte.
Das Regime in Belarus hat jetzt die Liste der Staaten, die visumsfrei einreisen können, deutlich erweitert. Sie tut es schon seit längerer Zeit, nämlich auf den Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien. Die sind jetzt auch in dieser Liste, wo man visumsfrei in Belarus einreisen kann.
Es gebe nun auch Flüge aus Dubai, Istanbul und Beirut nach Minsk. Von dort schicke das Lukaschenko-Regime die Flüchtlinge weiter an die EU-Außengrenze zu Polen. Momentan warten an der belarussischen Grenze demnach rund 15.000 Migranten auf eine Weiterreise in den Westen. Seehofer sprach von einer hybriden Bedrohung, da Belarus Migranten als politische Waffe Einsätze. Daher sei das Problem vor allem ein außenpolitisches.
Wir sind alle überzeugt, dass der Schlüssel zur Lösung des Problems wohl in Moskau liegt.
Horst Seehofer listete die wenigen Optionen der Bundesregierung auf. Weitere Sanktionen gegen Belarus und Gespräche mit den Fluggesellschaften, die die Menschen im Auftrag von Belarus befördern.
Gemeinsame Patrouillen an der deutsch-polnischen Grenze sollen Schleuser abschrecken, aber der Schlüssel des Problems liegt in Moskau, sagte der Innenminister. Nach diesem Schlüssel wollen wir jetzt suchen mit Johannes Grodzki. Viele Jahre war er Korrespondent, dann Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften an der Uni Bamberg. Schönen guten Abend.
Herr Bernd, einen schönen guten Abend.
Wie würden Sie das Verhältnis von Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko beschreiben?
Also es ist nicht ganz unproblematisch. Natürlich ist Putin der Stärkere und Lukaschenko ist der Bittsteller. Früher, also bis zu der jetzigen Eskalation in Belarus, war auch Lukaschenko in den Medien immer so ein bisschen als der dümmliche Hans dargestellt, der eigentlich nicht wirklich die Beine auf die Erde bekam, der hinter Russland hinterherlief. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Lukaschenko hatte ja auch bis zu der Eskalation, also wo er das Flugzeug aus der Luft hat runterholen lassen, bis dahin hatte er sogar auch noch mit der Ukraine sehr selbstständige Politik gemacht, Wirtschaftsbeziehungen gehabt, dort noch produzieren lassen. Das hatte Russland nicht gefallen. Inzwischen ist er aber der klare Bittsteller. Er war vor 6 Wochen wieder bei Putin, zum 5. Mal in diesem Jahr, und wollte ungefähr 1,5 Milliarden, also 1,5 Milliarden US-Dollar als Kredit. Putin hat großzügigerweise ihm 630 gegeben und sagt, mehr gibt es nicht. Und Putin hat auch öffentlich den Lukaschenko damit etwas bloßgestellt. Zweite Geschichte, er hat Lukaschenko einen Gaspreis angeboten, 128 $ pro Kubikmeter, pro 1000 Kubikmeter, und sagt, da kriegst du was ganz Besonderes, viel billiger als alle anderen, aber sei dir klar, das ist eine besondere Gabe, die wir haben. Also er fährt mit ihm auch äußerlich Schlitten, andererseits nutzt er ihn natürlich auch mit der jetzigen Politik als Druckmittel gegenüber dem Westen.
Aber so ganz dumm, wie er dargestellt wird, kann Lukaschenko ja nicht sein. Was hat denn Lukaschenko eigentlich gegen Putin in der Hand?
Lukaschenko ist bauernschlau. Das ist das Erste. Das muss man ihm lassen. Und das Zweite, ja, was hat er gegen Putin in der Hand? Er hat ja bisher noch nicht einmal die Annexion der Krim anerkannt. Er hat das Spiel mit der Ukraine gegen Russland, hat immer gesagt, ich kann ja auch mit der Ukraine, wenn ihr in Russland nicht so wollt, wie wir wollen. Er wollte eine Union mit Russland, und zwar eine politische, die bekommt er zurzeit nicht. Putin hat letzten Oktober, also im Oktober, ihm das ganz klar wieder, vor 6 Wochen war das, hat er ihm ganz klar gesagt, politische Union steht nicht auf der Tagesordnung, bevor wir nicht wirtschaftlich ein einheitliches Niveau haben. Aber er hat einen ganz wichtigen Pfand in der Hand. Er ist der letzte Verbündete von Putin im Reich der alten Sowjetunion. Es gibt sonst niemanden, der mit diesem Treueschwur noch zu Putin und auch zu Russland steht. Nicht nur als Partner, sondern auch als mögliche gemeinschaftliche Union.
Putin guckt ganz unschuldig, wie immer. Wie denkt er, weiß man das, wie denkt er über das, was da an der Grenze zwischen Belarus und Polen passiert?
Wenn wir das wüssten, was Putin denkt, ich glaube, dann brauchten wir keine Geheimdienste mehr. Aber in der Tat gibt es ein ganz bemerkenswertes Vorgehen bei Putin. Putin begleitet nämlich das alles immer wieder mit einer Ironie, manchmal sogar mit Spott. Man muss also bei ihm, auch bei seinem Russisch, genau hinhören. Und dann wundert man sich manchmal, mit welch einem spöttischen Unterton er sich auch über den Westen lustig macht, über die Hilflosigkeit, dass wir mit Sanktionen nicht erreichen, was wir wollen. Und er hat natürlich einen roten Faden gezogen, seit ungefähr 1,5 Jahren. Es gibt eine neue Sicherheitsstrategie, es gibt eine Verfassungsänderung, es gibt etliche Aufsätze von ihm zum Kriegsende und zur Geschichte. Und dieser rote Faden lautet, der Westen hat sich von uns abgewandt, er bekämpft unsere Werte, die wir haben nichts mehr mit dem Westen gemeinsam, wir müssen ohne den Westen weiterleben, und da soll er eigentlich auch sehen, wie der Westen ohne uns klarkommt. Also so eine Art bösartige Trotzhaltung zu sagen, jetzt wollen wir nicht mehr mit euch zusammenarbeiten.
Das heißt also, Putin amüsiert sich zu Hause darüber, wenn Lukaschenko den Westen ärgert. Das gefällt ihm.
Ich nehme an, dass das ihm eine gewisse Genugtuung ist, und das ist auch das, was man wieder hört. Andererseits gibt es genug aus der Intelligenz in Russland, da gibt es sehr viele sehr intelligente Menschen, die durchaus systemkonform sind, aber die sagen, Lukaschenko hat überzogen, als er seine Wahlen so hoch gefälscht hat, dass es jedem auffiel. Hätte er doch nur gefälscht auf 55% oder 60%, das sei glaubwürdiger, denn das sei dann so glaubwürdig, wie es auch bei uns läuft.
Was ist der große Plan von Putin? Was bezweckt er?
Putin will 2 Sachen. Er will auf jeden Fall Russland auf der internationalen Bühne als Weltmacht etablieren, auch wenn das bisher nur militärisch, aber nicht wirtschaftlich gelingt. Das Zweite, er will auch den Einfluss im nahen Ausland wieder erweitern. Es gibt ein Projekt, das heißt Russki Mir, die russische Welt. Und interessanterweise ist dabei die Sprache der Hebel. Die russische Sprache soll in den umliegenden Ländern wieder reaktiviert werden als die Lingua Franca, als die allgemeine Verkehrssprache. Das ist ihm in Zentralasien teilweise gelungen, teilweise auch noch in Armenien. Aber in vielen anderen Ländern ist es nicht der Fall. Da ist Russisch inzwischen durch Englisch verdrängt worden.
Der Schlüssel liegt in Moskau, haben wir gehört. Aber wie kriegen wir ihn ins Schloss? Also wie kann man die Flüchtlingssituation entschärfen? Soll man Putin deshalb umgarnen, damit er seinen kläffenden Schoßhund zurückruft? Oder klare Kante zeigen mit dem Risiko, das Ganze eskaliert noch mehr?
Also ich persönlich bin ja immer jemand, der nicht so sehr auf die Eskalation und auf die ganzen Sanktionen setzt. Ich bin jemand, der eigentlich seit langer, langer Zeit immer sagt, wir müssen einen anderen Verständigungsdraht finden. Was uns fehlt, sind die berühmten Backchannels aus der Zeit von Kissinger und Egon Bahr. Egon Bahr hat mir das mal sehr eindrucksvoll erläutert. In der Zeit der schlimmsten Phase des Kalten Krieges gab es immer Leute, die vertrauensvoll mit Kontakt in die Spitze auf beiden Seiten miteinander geredet haben und ausgelotet haben, was ist möglich. Das ist eine Art Geheimdiplomatie, ich weiß, das wird von manchen ein bisschen als degutant angesehen, aber anders kommen wir nicht vorwärts. Wenn wir nur mit offenem Visier und gezücktem Schwert aufeinander zugehen, wird alles noch viel, viel schlimmer. Und ich glaube, dass wir diese Menschen brauchen und auch diese Art Geheimdiplomatie, um wieder aus diesen schwersten Verschränkungen im gegenseitigen Verhältnis rauszukommen.
Und wie steht's mit Nord Stream 2? Das soll ja jetzt nun, die Pipeline ist fertig. Es wird gestritten. Wäre das ein Hebel? Nur wenn ihr kooperiert, drehen wir den Hahn auf?
Ja, ob das wirklich so ein ganz großer Hebel ist, denn die russische Seite hat ja noch ein ganz anderes Argument, das ist Nord Stream 1. Hm. Die sagen, ihr macht euch doch mal klar, was ist denn das für eine Lächerlichkeit? Ihr bezieht jedes Jahr 57 Milliarden Kubikmeter für Gesamtwesteuropa von uns. Und was wir euch angeboten haben, war jetzt das zu verdoppeln. Wenn ihr das nicht wollt, können wir natürlich auch das andere absperren. Also da könnte noch ein bisschen mehr gespielt werden. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt am längeren Hebel mit der Sache sitzen. Es sei denn, wir hätten so viel alternative Energie zur Verfügung, dass wir auf dieses Gas verzichten können. Aber, wie wir im Moment sehen, ist das nicht möglich.
Johannes Grotzki, ehemaliger Korrespondent und Honorarprofessor für Osteuropa-Wissenschaften an der Uni Bamberg. Vielen Dank. Also, es muss etwas geschehen. Da sind sich alle einig, in der Theorie, alle voller Tatendrang, so wie in der Geschichte von Heinrich Böll.
Ich bekam die Stelle. Tatsächlich fühlte ich mich sogar mit den neuen Telefonen nicht ganz ausgelastet. Ich rief in die Muscheln der Hörer, handeln Sie sofort oder tun Sie etwas. Es muss etwas geschehen. Es wird etwas geschehen. Es ist etwas geschehen. Es sollte etwas geschehen. Doch meistens, denn das schien mir der Atmosphäre gemäß, bediente ich mich des Imperativs. Wunsiedel selbst war einer von den Leuten, die morgens kaum erwacht schon entschlossen sind zu handeln. Ich muss handeln, denken sie, während sie energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. Ich muss handeln, denken sie, während sie sich rasieren. Und sie blicken triumphierend auf die Barthaare, die sie mit dem Seifenschaum von ihrem Rasierapparat abspülen. Diese Reste der Behaarung sind die ersten Opfer ihres Tatendranges. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigung bei diesen Leuten aus. Wasser rauscht, Papier wird verbraucht. Es ist etwas geschehen. Brot wird gegessen, dem Ei wird der Kopf abgeschlagen. Die belangloseste Tätigkeit sah bei Wunsiedel wie eine Handlung aus, wie er den Hut aufsetzte, wie er bebend vor Energie den Mantel zuknöpfte, der Kuss, den er seiner Frau gab, alles war Tat. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu, es muss etwas geschehen. Und diese rief frohen Mutes, es wird etwas geschehen. Wunsiedel ging dann von Abteilung zu Abteilung, rief sein fröhliches »Es muss etwas geschehen!« Alle antworteten »Es wird etwas geschehen!« Und auch ich rief ihm, wenn er mein Zimmer betrat, strahlend zu »Es wird etwas geschehen!«
Alle sind sich einig, aber es geschieht leider nichts. Migration als Machtspiel, wie Lukaschenko die EU vorführt. Ein perfides Spiel auf dem Rücken von Unschuldigen. Aber Lukaschenko hat es nicht erfunden. Ähnliche Methoden kennen wir auch von anderen Staaten, der Türkei zum Beispiel. Selina Rust zeigt uns das.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gab sich gelassen. Aber seine Worte, seine Gestik und sein Tonfall sprachen eine andere Sprache. Er schäumte quasi vor Wut, als sich das Europaparlament 2016 dafür ausgesprochen hat, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei erst einmal aufs Eis zu legen.
Ich will, Nie seid ihr gegenüber der Menschheit aufrichtig gewesen. Nie hattet ihr einen ehrlichen Blick auf die Menschheit. Wir sind es, nicht ihr, die 3,5 Millionen Flüchtlinge beherbergen. Ihr hingegen habt eure Versprechen nie eingehalten.
Ganz schnell hat er verstanden, dass er ein Faustpfand hat, mit dem er die EU unter Druck setzen kann.
Als 50.000 Flüchtlinge an eure Grenzen drängten, habt ihr aufgeschrien. Und ihr habt euch gefragt, was passieren würde, wenn die Türkei ihre Grenzen öffnet. Hör mir mal zu. Wenn du so weitermachst, dann werden sich unsere Grenzpforten öffnen. Damit ihr das mal wisst.
Im März 2016 verpflichtet sich die Türkei, Fluchtrouten abzuriegeln und Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen. Im Gegenzug versprach die EU Milliardenhilfe und eine Vertiefung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei. Doch Erdogan beklagte immer wieder, dass sich die EU nicht an die Vereinbarungen hielten. Egal, ob es um die Beitrittsverhandlungen der Türkei, die Visafreiheit oder die Zahlung von Hilfsgeldern ging, er drohte immer wieder damit, den Deal platzen zu lassen. So auch 2019, dieses Mal, weil die EU Erdogan für seine Militäroffensive in Nordsyrien kritisiert hatte.
Hey, Europäische Union, reiß dich zusammen. Ich sag es noch einmal, wenn ihr diese Operation als Invasion bezeichnet, dann haben wir ein einfaches Spiel. Wir öffnen die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch.
Im März 2020 kam es dann zum Bruch zwischen der EU und der Türkei. Erdogan geriet wegen der steigenden Zahl syrischer Flüchtlinge immer stärker unter Druck und warf der EU vor, dass versprochene Hilfsgelder zu langsam ausgezahlt würden.
Was haben wir bereits vor Monaten gesagt? Wenn es so weitergeht, dann sind wir gezwungen, die Grenzen zu öffnen. Das hat denen nicht gepasst, sie haben es nicht geglaubt. Aber was haben wir gestern getan? Wir haben die Grenzen geöffnet.
Tagelang spielten sich dramatische Szenen am griechisch-türkischen Grenzgebiet und auch im Mittelmeer ab. Erdogan ließ damals tausende Menschen in Bussen an die Grenzen karren und sagte, hier habt ihr euren Teil der Last. Und?
Sie haben wohl gedacht, der blufft. Jetzt, nachdem wir die Türen geöffnet haben, kommt ein Anruf nach dem anderen, damit wir die Türen wieder schließen.
Der im Flüchtlingsabkommen vereinbarte Prozess geriet daraufhin ins Stocken. Seit die Türkei abgelehnte Asylsuchende nicht mehr zurücknahm, häuften sich zudem auf dem Mittelmeer Berichte über illegale Pushbacks, bei denen Flüchtlinge abgewiesen und das Recht auf Asylverfahren verweigert wurde. Für die EU ist das Abkommen dennoch nicht gescheitert. Erst kürzlich haben sich sowohl die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Fortführung des Flüchtlingsabkommens ausgesprochen. Denn das ursprüngliche Ziel, die Zahl der Flüchtlinge einzudämmen, wurde durch den Deal mit der Türkei erreicht.
Auch der türkische Präsident Erdogan hat also Geflüchtete schon als politisches Druckmittel eingesetzt. Welche Folgen können wir aus diesem Fall lernen? Darüber reden wir mit Dr. Markus Engler vom Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Er ist gerade in Griechenland unterwegs. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Im Beispiel Türkei ist es ja immerhin gelungen, die Lage zu beruhigen, wenn auch mit sehr viel Geld. Welche Lehren kann man aus diesem Fall ziehen?
Naja, wenn wir die beiden Fälle mal im Vergleich anschauen, also den türkischen und den belarussischen Fall, da gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber auch bedeutsame Unterschiede. Im türkischen Fall ist es ja so, dass die Türkei ist das wichtigste Aufnahmeland für Flüchtlinge weltweit. Dort leben ja 4 Millionen Flüchtlinge in etwa. In Belarus ist das eigentlich gar nicht der Fall. Das ist sozusagen ein reines Transitland, im Moment jedenfalls. Und insofern ist natürlich der Reflex auf europäischer Seite immer schnell da, sozusagen mit dem Finger dann auf die türkische Seite zu zeigen und zu sagen, ja, Präsident Erdogan hat versucht, die EU in gewisser Weise zu erpressen. Und das hat er natürlich rhetorisch auch immer wieder getan. Zugleich muss man aber auch sagen, trotz des vielen Geldes, was aus Europa in die Türkei geflossen ist zur Versorgung von Flüchtlingen, ist schon auch verständlich, dass die türkische Seite gesagt hat, naja, diese Vereinbarung ist nicht komplett in unserem Interesse. Und gut, da werden verschiedene Sachen miteinander verknüpft, ja, auch Visafreiheit für die eigenen Leute, was eigentlich jetzt sagen für die Türkei sehr wichtig ist. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass mehr Menschen aus der Türkei sozusagen auf legalen, regulären Wege sozusagen nach Europa umgesiedelt werden könnten, als es eigentlich der Fall ist. Und insofern kann man da ein Stück weit die türkischen Forderungen sogar noch verstehen, auch wenn natürlich dann diese Rhetorik nicht hilfreich war und das Ganze ist ja eskaliert 2020 dann in den Konflikt an der griechischen Grenze. Aber hier würde ich sagen, Sie haben schon beide Seiten, die europäische und die türkische Seite, eine gewisse Verantwortung. Und im belarussischen Fall ist es ja so, da gibt es auch einen Konflikt, aber bei dem ist Migration eigentlich nicht ein zentrales Thema. Und jetzt versucht eben die belarussische Seite, ja, Europa gewissermaßen unter Druck zu setzen durch das Durchlassen von Flüchtlingen und Migranten. Und darauf ist Europa ziemlich unvorbereitet. Und die Reaktionen, die wir bisher haben, sind, ja, die sind vor allen Dingen Sicherheitsreaktionen. Es ist eine unglaubliche Härte gegenüber Flüchtlingen und Migranten. Und das sieht man ja auch ein Stück weit zwischen Griechenland und der Türkei. Und meiner Meinung nach sind das sozusagen keine guten Reaktionen. Ja? Also man will ja sozusagen diesen autoritären Herrschern eigentlich ein besseres Beispiel vorhalten. Und man zeigt sich aber sehr grausam gegenüber Flüchtlingen und Migranten, die dafür eigentlich gar nichts können.
Denn die Leute werden extra eingeflogen, um Europa wieder unter Druck zu setzen. Also was sind das für Leute, die in Minsk ankommen? Die Ärmsten der Armen können das nicht sein. Die müssen ja vorher einen Flug bezahlt haben können.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass sie eingeflogen werden. Ja, das ist ja sozusagen nicht so, dass die belarussische Regierung sozusagen den Leuten den Flug bezahlt oder das sozusagen komplett von vorne bis hinten organisiert. Es stimmt, dass sie Unterstützung leisten durch Visumfreiheit und teilweise gibt es auch Hinweise, dass das sozusagen eine gewisse Logistik gibt, um die Leute an die Grenze zu bekommen. Aber die Leute haben, also die Flüchtlinge und Migranten, und wir reden von Menschen eben aus Staaten wie Syrien, Afghanistan, Irak, anderen Staaten, die ja Flüchtlinge sind, die haben starke Motive, sozusagen nach Europa zu kommen, irgendwo hinzukommen, wo es eben Schutz gibt. Und sie haben eigentlich kaum andere Wege und Möglichkeiten. Und insofern begeben sie sich dann eben auf diesen Weg, der für sie sich plötzlich eröffnet. Und das kann man aus ihrer Sicht auch verstehen. Und deswegen finde ich auch, die EU sollte nicht so mit diesen Flüchtlingen umgehen. Sie haben recht, das sind nicht die Ärmsten der Armen, die können sich ein Flugticket leisten. Aber das trifft auch zu auf Flüchtlinge, die sich auf anderen irregulären Routen sozusagen nach Europa bewegen. Da muss man auch Geld zahlen. Und insofern bräuchte man einfach eine andere europäische Flüchtlingspolitik.
Was sollte sich da Ihrer Meinung nach ändern?
Also kurzfristig finde ich, man sollte aufhören mit Härte, auch gegen das Völkerrecht übrigens, also mit diesen Pushbacks, die vielfach dokumentiert sind in Griechenland, zwischen Griechenland und Türkei, aber auch an anderen Stellen, auch zwischen Polen und Belarus. Damit sollte man aufhören. Man sollte sozusagen erstmal kurzfristig diese Menschen, die auch da im Grenzgebiet sind, man sollte sie temporär aufnehmen, prüfen, ob sie einen Schutzanspruch haben. Und das sollte europaweit sozusagen koordiniert erfolgen. Klar, langfristig brauchen wir, und da kommt man sich als Migrationsforscher schon fast, also man wiederholt immer die gleichen Dinge seit Jahren und Jahrzehnten. Wir brauchen einfach sichere, reguläre Fluchtwege, Migrationsrouten sozusagen. Dann würden viele Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, sich auf so einen ungewissen Weg, ob nun übers Meer oder über Weißrussland, einzulassen. Aber klar ist, es sterben Menschen an den Grenzen Europas, zwischen Griechenland und der Türkei, an anderen Stellen, jetzt auch in Polen. Und das ist, auch wenn das sozusagen erleichtert, ermöglicht wird von Regierungen wie in der Türkei und in Belarus, ist das trotzdem auch die Verantwortung Europas, weil man lässt das zu.
Das Fatale ist ja im Augenblick, dass da zwischen Polen und Belarus einige im Niemandsland festsetzen. Die Polen lassen sie nicht rein, Belarus lässt sie nicht zurück. Der Winter steht vor der Tür. Es gab jetzt schon Todesfälle. Was wird erst passieren, wenn der Winter da richtig beginnt?
Ja, also das kann sich noch wirklich weiter zuspitzen. Also ich hoffe es nicht, aber das Risiko besteht. Das fängt auch mit der Sprache fängt das an, ja, wie wir über diese Menschen reden. Also wir hören vielfach, das sind illegale Migranten oder Migranten, dann als Waffe eingesetzt. Das sozusagen, das hilft uns nicht. Wir müssen schauen, das sind Menschen, vielfach schutzbedürftige Menschen. Und nur weil sozusagen andere politische Kräfte versuchen, sie für ihre politischen Interessen zu instrumentalisieren, darf das nicht zu dem Schluss führen, dass wir diese Menschen grausam behandeln dürfen. Und, ich finde, jetzt wird es wirklich angebracht zu sagen, man versucht alles, und das versucht die Politik ja auch, um von Lukaschenko dieses Instrument aus der Hand zu nehmen, also indem man mit Herkunftsländern spricht, indem man so Druck auf Fluggesellschaften macht. All das kann man ja machen. Trotzdem muss man diese Menschen aus dieser misslichen Lage befreien. Man muss ihnen Zugang zu humanitärer Hilfe, zu medizinischer Versorgung und letztlich auch zu einem Asylverfahren geben. Das wäre sozusagen eine wirkliche europäische Lösung. Und man sollte sich, wie das ja auch in den Plänen zum Asyl- und Migrationspakt auf europäischer Ebene diskutiert wird, man sollte sich sozusagen auf einen Mechanismus der Verteilung in Europa endlich einigen. Und das könnte man hier sozusagen pragmatisch wir sprechen ja weiterhin über eine begrenzte Zahl von Menschen, ja, das könnte man hier gleich mal anfangen.
Das war Dr. Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Vielen Dank. Und wann geschieht denn nun endlich was? Nun ja, also in der Kurzgeschichte von Heinrich Böll immer noch nicht wirklich was, aber wir sind ja auf einem guten Weg.
Innerhalb der ersten Woche steigerte ich die Zahl der bedienten Telefone auf 11, innerhalb der zweiten Woche auf 13. Und es machte mir Spaß, morgens in der Straßenbahn neue Imperative zu erfinden oder das Verbum geschehen durch die verschiedenen Tempora, durch die verschiedenen Genera, durch Konjunktiv und Indikativ zu hetzen. 2 Tage lang sagte ich nur den einen Satz, weil ich ihn so schön fand. Es hätte etwas geschehen müssen. 2 weitere Tage lang einen anderen. Das hätte nicht geschehen dürfen. So fing ich an, mich tatsächlich ausgelastet zu fühlen, als wirklich etwas geschah. An einem Dienstagmorgen, ich hatte mich noch gar nicht richtig zurechtgesetzt, stürzte Wunsiedel in mein Zimmer und rief sein: Es muss etwas geschehen! Doch etwas Unerklärliches auf seinem Gesicht ließ mich zögern, fröhlich und munter, wie es vorgeschrieben war, zu antworten: Es wird etwas geschehen. Ich zögerte wohl zu lange, denn Wunsiedel, der sonst selten schrie, brüllte mich an: antworten Sie, wie es vorgeschrieben ist! Und ich antwortete leise und widerstrebend wie ein Kind, das man zu sagen zwingt: Ich bin ein böses Kind. Nur mit großer Anstrengung brachte ich den Satz heraus: Es wird etwas geschehen. Und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, da geschah tatsächlich etwas. Wunsiedel stürzte zu Boden, rollte im Stürzen auf die Seite und lag quer vor der offenen Tür. Ich wusste gleich, was sich mir bestätigte, als ich langsam um meinen Tisch herum auf den Liegenden zuging: dass er tot war.
Heinrich Böll. HR2 Kultur, der Tag. Migration als Machtspiel, wie Lukaschenko die EU vorführt. Es muss etwas geschehen, da ist sich im Prinzip auch die EU völlig einig. Aber wir wollen natürlich fair bleiben. In dieser Situation ist man in Brüssel ausgerechnet auf Polen angewiesen. Die Konflikte um die Rechtsstaatlichkeit gehen an die Substanz der Union. Der Streit um die Unabhängigkeit der Gerichte muss ausgefochten werden. Den kann man wegen ein paar Flüchtlingen nicht unter den Teppich kehren. Oder etwa doch? Was ist denn jetzt wichtiger? Die europäischen Werte oder das Schicksal dieser Menschen? Stefan Überbach zeigt uns das Dilemma aus Brüsseler Sicht.
Sie kommen aus Syrien, Pakistan oder dem Senegal. Mit dem Flugzeug in die belarussische Hauptstadt Minsk, von da weiter Richtung Europäische Union. Aus Rache für die Sanktionen gegen das Regime in Belarus, davon ist die EU überzeugt, lässt Staatspräsident Lukaschenko nach wie vor gezielt tausende Migranten aus Nordafrika und dem Mittleren Osten einfliegen, um sie dann an die Grenzen nach Polen, Lettland und Litauen zu bringen. Der Machthaber setzt Migration als Waffe ein, sagt auch der deutsche Außenminister Heiko Maas. Er nennt Lukaschenko den Chef eines staatlichen Schleuserrings und kündigt weitere Sanktionen an.
Weil das, was da geschieht, Menschen, Flüchtlinge zu benutzen, um politischen Druck zu generieren, für uns nicht zu akzeptieren bleibt. Wir werden weiter Druck auf die Fluggesellschaften ausüben, die von unterschiedlichen Destinationen Menschen nach Minsk bringen, von wo aus sie mit Unterstützung der dortigen Machthaber an die Grenzen gebracht werden. Wir sind uns sehr, sehr einig gewesen, dass wir dort mit sehr klaren und sehr harten Maßnahmen auch gegenhalten müssen.
Die EU zieht die Daumenschrauben also ein weiteres Mal kräftig an. Auch Menschenschmuggel soll künftig ein Grund für Strafmaßnahmen sein. Litauens Chefdiplomat Gabrielius Landsbergis. Es gibt eine Reihe neuer Flüge aus Nordafrika und dem Mittleren Osten mit dem Ziel, die Menschen zu täuschen, die auf einen einfachen Weg in die EU hoffen, über Minsk nach Polen, Lettland oder Litauen. Das ist für mein Land und für die EU eins der drängendsten Probleme und wir brauchen jetzt Antworten. Im Visier haben die EU-Außenminister dabei vor allem die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia, die keine technische Unterstützung mehr bekommen und von internationalen Anschlussflügen abgeschnitten werden soll. Auf der Sanktionsliste könnten aber auch Reiseveranstalter landen, die den Migranten teure Flugtickets nach Minsk verkaufen. Der lettische Außenminister Edgar Rinkevič. Wir brauchen schärfere Strafmaßnahmen, denn Lukaschenko missbraucht Migration immer noch als hybride Waffe. Ich denke, wir müssen mehr Druck machen, vor allem auf die Reisebranche, auf den sogenannten Tourismussektor. Wie weit die Drohung gefasst werden soll, steht aber noch nicht abschließend fest. Viele der Flüge werden mit geleasten Maschinen abgewickelt. Die Anmietung der Flugzeuge läuft häufig über Irland. Die Verträge wurden zum Teil schon vor Jahren geschlossen, als Belarus noch ein normaler Handelspartner war. Der irische Außenminister Simon Coveney warnt deshalb vor rechtlichen Problemen, falls auch bereits bestehende Leasingvereinbarungen mit Sanktionen belegt werden. Neue Mietgeschäfte mit belarussischen Reiseunternehmen sollte es aber nicht geben.
Also nicht einmal die bestehenden gemieteten Flüge will man boykottieren aus Angst vor Vertragsstrafen für Irland. Klingt alles ein bisschen hilflos. Also was sollte nun geschehen? Das ist die 100.000-Dollar-Frage. Dr. Gabriele Freitag ist die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde in Berlin. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Alle Welt ruft nach Sanktionen. Einen bunten Strauß gibt es ja. Man hat alles schon versucht. Wirtschaftssanktionen gegen die Kaliindustrie, personenbezogene Sanktionen gegen Politiker, bis hin zum Flugverbot, nachdem Lukaschenko die Ryanair-Maschine zur Landung gezwungen hatte. So richtig gebracht hat es nichts, ist der erste Eindruck. Sind Sanktionen ein Mittel der Stärke oder ein Mittel der Hilflosigkeit?
Ja, ich finde, das ist eine gute Frage. Und ich würde erstmal dafür plädieren, Sanktionen wirklich etwas, also nicht so pauschal zu sehen, sondern etwas differenzierter.
Gerne.
Ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, dass Sanktionen dann eingesetzt werden, wenn wirklich alle diplomatischen Wege nicht mehr beschritten werden können, wenn politischer, rhetorischer Druck nicht funktioniert. Und deswegen würde ich Sanktionen auch nicht als ein Mittel der Stärke bezeichnen. Ich glaube, Sanktionen sind so eine Ultima Ratio, also das letzte friedliche Mittel als Reaktion in einem Konflikt.
Wie können Sie unterscheiden, welche Sanktion in so einer Situation hilfreich ist oder nicht? Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor?
Naja, ich würde sagen, zum einen, es muss um eine Verhältnismäßigkeit gehen und idealerweise sollte es bei Sanktionen auch einen sachlichen Bezug zum Gegenstand des Konflikts geben. Und wichtig natürlich, es muss auch immer klargestellt werden, unter welchen Bedingungen Sanktionen dann auch wieder aufgehoben werden können. Das heißt, meines Erachtens sind auch Exit-Strategien wichtig. Und als Viertes denke ich, und da würde ich Johannes Grotzki ein bisschen widersprechen, der ja eben in seinem Beitrag über Russland und Belarus auch schon das Thema Sanktionen angesprochen hat. Ich glaube nicht, dass Sanktionen ausschließen, weiterhin auch zu versuchen, diplomatisch voranzukommen. Vielleicht auch mit Geheimdiplomatie.
Dann sind Sie vielleicht auch bei der Diskussion um Nord Stream 2 eine andere Meinung. Ist das Ihrer Meinung vielleicht doch ein Hilfsmittel?
Ich finde, wichtig ist hier im Augenblick vor allen Dingen erstmal an Belarus zu denken. Natürlich spielt Russland eine wichtige Rolle. Das hat Grotzki eben sehr klar gemacht. Aber meines Erachtens sollten wir wirklich auch ein bisschen genauer hinschauen, was können wir in Belarus machen. Und ich meine, was hat denn die EU gemacht? Sie hat erstmal personenbezogene Sanktionen erhoben. Und ich glaube, das ist ein gar nicht so schlechtes Instrument. Das heißt, sie hat diejenigen mit Einreiseverboten, mit dem Einfrieren der Konten belegt, die unmittelbar an den Repressionen beteiligt waren. Und an der Stelle, glaube ich, könnte die EU die Schraube auch noch etwas stärker anziehen und so ein bisschen auf die mittlere Ebene gehen. Und sich ein bisschen genauer anschauen, wer sind die Staatsanwälte, die Richterinnen, die unmittelbar beteiligt sind und auch diese Personen mit Sanktionen zu belegen.
Das scheint tatsächlich Lukaschenko geärgert zu haben und manche interpretieren ja gerade die Geschichte mit den Geflüchteten als Rache für diese Maßnahme. Also da wirkt was, nur leider in die falsche Richtung.
Ja, das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass man natürlich sehen muss, Lukaschenko steht wahrscheinlich ziemlich mit dem Rücken an der Wand. Und natürlich, deswegen habe ich eben auch gesagt, muss man ein bisschen genau hinschauen. Also bei Wirtschaftssanktionen zum Beispiel wäre ich da auch schon etwas vorsichtiger, weil wir da natürlich wirklich sehen können, also die EU hat die ölverarbeitende Industrie oder die Kaliindustrie in Belarus jetzt stark mit Sanktionen belegt. Und das zwingt das Land natürlich etwas in die Knie und bedeutet natürlich auch eine stärkere Abhängigkeit von Russland. Also wir sehen das beispielsweise in der ölverarbeitenden Industrie, da die Exportroute über Litauen jetzt gesperrt. Das bedeutet, dass der Hafen von St. Petersburg jetzt zum wichtigsten Exporthafen für belarussische Güter wird. Also deswegen, ich würde nicht sagen pauschal, man muss unbedingt Druck ausüben, sondern man muss sehr genau hinschauen, wo man Druck ausüben sollte.
Ein ganz konkretes Beispiel war noch die Reaktion nach der Ryanair-Entführung. Also Lukaschenko hat, um eine Person verhaften zu lassen, tatsächlich die Maschine abgedrängt und zur Landung gezwungen. Ein unglaublicher Skandal. Und daraufhin gab es ein Flugverbot für belarussische Maschinen. War das aus Ihrer Sicht eine gute Maßnahme oder eine falsche?
Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, in was für einem Dilemma wir uns befinden. Weil ich habe eben am Anfang gesagt, es muss eine Verhältnismäßigkeit geben und es muss einen sachlichen Bezug geben. Beides ist in diesem Fall gegeben. Allerdings haben wir hier das große Problem, dass wir damit eigentlich die belarussische Bevölkerung zu Geiseln in ihrem eigenen Land gemacht haben. Weil in der Tat ist es jetzt sehr schwierig für Menschen aus Belarus aus dem Land herauszukommen, weil der Flugweg war ganz wichtig. Für diejenigen, denen es überhaupt noch möglich ist, das Land legal zu verlassen, bietet sich jetzt noch die Route über Istanbul an. Das ist schwierig, das ist teuer. Und insofern ist das wirklich ein großes Problem.
Und Sie hatten gerade auch schon kurz angedeutet, zu Sanktionen gehört auch immer eine Exit-Strategie. Wie komme ich raus aus der ganzen Nummer? Vermissen Sie die auch?
Ja, ich denke, zum einen muss natürlich der belarussischen Regierung ganz klar gemacht werden, was erwartet wird und unter welchen Bedingungen Sanktionen wieder aufgehoben werden können. Aber was ich auch wichtig finde, wir dürfen nicht denken, dass Sanktionen das einzige Mittel sind. Sanktionen sind ein Mittel. Und ich glaube, sich einerseits zu konzentrieren auf die belarussische Führung, die ja nicht mal mehr legal ist, macht natürlich Sinn. Sie sind de facto die Machthaber. Wichtig ist aber darüber, die anderen Gruppen nicht zu vergessen. Zum Beispiel für die EU finde ich ganz wichtig, weiterhin die Opposition auch außerhalb des Landes als Gesprächspartner ernst zu nehmen. Ich glaube, das sollte nicht vergessen werden. Politische Unterstützung für die politischen Gefangenen im Land zu geben. Visa-Liberalisierungen halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das ist zum einen wirklich für diejenigen, die verfolgt werden, ein wichtiger Weg, um aus dem Land rauszukommen und gleichzeitig ein ganz wichtiges Signal für die Menschen im Land, dass die EU sie auch wahrnimmt.
Also Ihre Empfehlung lautet, Lukaschenko sitzt fest im Sattel. Das können wir jetzt auch nicht ändern, aber wir müssen die leidende Bevölkerung irgendwie unterstützen. Was kann man dann noch machen?
Naja, ich denke, wichtig wäre auch die Unterstützung jeglicher Form von Kooperation auf gesellschaftlicher Ebene. Das wird im Augenblick zunehmend schwieriger, weil tatsächlich auch alle zivilgesellschaftlichen Organisationen erheblich unter Druck geraten. Das gilt sogar für Personen und Organisationen, die im humanitären Bereich tätig sind. Trotzdem glaube ich, dass man an der Stelle schauen muss, was kann hier weiter unterstützt werden an Zusammenarbeit. Und ich glaube, dann gibt es noch einen weiteren Hebel oder sagen wir eine weitere Gruppe, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und das ist die belarussische Diaspora. Die hat sich vor allem junge Menschen, die außerhalb des Landes leben, viele von ihnen hatten das Land schon vorher verlassen. Und die haben sich im letzten Sommer schon vor den Wahlen angefangen zu organisieren. Und das ist inzwischen ein ganz beeindruckendes Netzwerk. Innerhalb der EU, aber selbst mit transatlantischen Verbindungen. Und ich glaube auch, diese Diaspora zu stärken, die tatsächlich noch eine Brückenfunktion in das Land hat, ist ein sinnvoller Weg.
Das war Dr. Gabriele Freitag, die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde in Berlin. Herzlichen Dank. Migration als Machtspiel, wie Lukaschenko die EU vorführt. Ein unwürdiges Spiel auf dem Rücken unschuldiger, aber eine einfache Lösung gibt es nicht. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.